Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Willkommen zum Podcast Wertgeschätzt. Ich grüße euch, liebe Bimanus, und heute ist eine ganz, ganz besondere Folge. Ich darf heute einen Interviewgast wieder begrüßen und auf den Termin habe ich mich schon sehr lange gefreut, weil wir uns auch aufgrund der Corona-Krise auch nicht so oft sehen konnten, das Ganze nur digital gemacht haben. Und heute ist nämlich Jens Böcker hier. Er ist ein Wirtschaftswissenschaftler im Fachgebiet Marketing und damit auch Hochschullehrer. Seit 2000 Professor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Zudem ist Jens Unternehmer bei der Management- und Strategieberatung Böcker & Ziem in Bonn, hat verschiedene Beiratsmandate, ist gefragter Moderator und Keynote-Speaker und vertritt auch noch die IHK-Branche auf zahlreichen nationalen und internationalen Konferenzen und Kongressen und auch noch Buchautor. So, herzlich willkommen, Jens. Das war natürlich jetzt alles sehr lang und sehr förmlich. Aber jetzt stelle ich trotzdem nochmal vor und dann können wir vielleicht auch direkt einsteigen mit unseren Themen. Also nochmal herzlich willkommen und wir starten dann einfach.
Ja, ich bin seit 20 Jahren an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, bin für die Marketingausbildung verantwortlich im Bachelor und im Master, bin dort auch Studiengangsleiter. Gerade im Marketing-Master, da haben wir auch das Thema Daten natürlich schön integriert. Genau. Und daneben gibt es noch das Institut, die Unternehmensberatung. Und für mich ist das immer spannend zu sehen, wie man Unternehmen unterstützen kann. Und ich glaube auch, und davon bin ich fest überzeugt, dass natürlich die Lehre, die Vorlesungen davon enorm profitieren und dass es einfach spannender ist, immer wieder aktuelle Beispiele zu nennen und nicht Beispiele, die schon ein paar Jahre alt sind. Wir sprechen auch normalerweise wirklich täglich über das, was gerade im Handelsblatt steht, und dann kann ich dann berichten, wo ich gerade war und wie das da, wie die Hintergründe im Handelsblatt sind und so weiter. Und so kann man dann auch ein bisschen Pep in die Vorlesung bringen.
Und das Spannende ist ja, du bist ja nicht theoretisch unterwegs, sondern aufgrund deiner praktischen Erfahrung durch die Managementberatung gibt's natürlich, treffen sich beide Seiten, und das finde ich auch wieder ganz gut, dass man das mit reinbringen kann. Ne?
Genau, das Beste aus beiden Welten.
Ja, und vielleicht mal zum Hintergrund. Das ist jetzt ein paar Jahre her, aber wir haben uns auf eine SAP-Messe getroffen und ich fand deinen Vortrag damals sehr, sehr spannend. Du hast im Marketing-Vortrag gehalten, aber das Thema war ja da, wie können da Big Data unterstützen und wie hilfreich kann das sein? Und das fand ich so spannend, dass ich dann anschließend mal angeklopft habe bei dir noch an dem gleichen Tag. Und da waren wir gerade mit der Software, mit unserer Software soweit fertig und gesagt, kannst du dir die mal anschauen? Und seitdem machen wir ja auch immer unterschiedliche Dinge zusammen. Entweder Veranstaltung, ihr habt uns selber mal beim Pricing geholfen. Also es gibt ja immer Anknüpfungspunkte, wo eine Zusammenarbeit auch jetzt da ist, ne? Und auch viel mehr.
Ganz genau. Ja.
Nee, klasse. Also nochmal herzlich willkommen, freut mich sehr. Und wir würden heute gern so ein bisschen starten, Thema Digitalisierung natürlich, aber auch nochmal die digitale Infrastruktur ist ja auch noch ganz wichtig. Wir sprechen zwar immer von dem Thema Daten, aber die müssen ja irgendwie durch die Leitung gebracht werden. Und da bist du ja auch stark unterwegs. Und es gibt auch eine Studie. Kannst du da vielleicht mal ein paar Sätze zu sagen?
Ja, seit mehreren Jahren bin ich verantwortlich für die Breco-Marktstudie, die wir tatsächlich jetzt wieder gerade im letzten Monat, im September, veröffentlicht haben. Und Ziel ist es, in dieser Studie zu zeigen, wo ist denn Deutschland im Punkt Glasfaserausbau? Warum ist das so wichtig? Ja. Natürlich ist der Glasfaserausbau die Grundlage für die Digitalisierung. Also die ganzen attraktiven Anwendungen, Industrie 4.0, Meta und so weiter, das wäre das Metaverse. Das ist alles nicht möglich, wenn es nicht eine hochperformante Infrastruktur gibt. Und deswegen ist es natürlich immer wieder wichtig zu gucken, wo stehen wir und welche Fortschritte haben wir gemacht. Mittlerweile kann man ganz klar sagen, guckt nicht nur die Wirtschaft und die privaten Haushalte über die öffentlichen Medien, sondern auch die Politik guckt natürlich drauf und die Bundesnetzagentur und will wissen, was ist denn jetzt erreicht worden, weil eben auch andere Länder ein bisschen schneller und ein bisschen weiter gekommen sind als Deutschland.
Ja, also wie Spanien oder Schweden. Aber was ist denn das Ergebnis aus der Studie? Was habt ihr mitgebracht? Also gibt's da So drei Erkenntnisse, die du mal mit uns teilen möchtest?
Ja, die wichtigste Erkenntnis ist ganz klar, und das ist die gute Nachricht, immerhin 26% aller Wirtschaftseinheiten in Deutschland, das sind also private Haushalte, das sind Unternehmen und das sind Behörden. Das sind knapp 29 Millionen Wirtschaftseinheiten in Deutschland, die wir haben. Und von denen haben 26% Zugriff auf Glasfaser. Jetzt muss man ein ganz klein bisschen relativieren, jetzt muss ich doch ins Detail gehen. Das heißt natürlich noch nicht angeschlossen.
Das heißt, der Anschluss ist vorhanden, also oder die Möglichkeit ist da.
Exakt, okay. Genau. Es liegt in der Straße. Und das ist das, was du gesagt hast.
Immerhin.
Die Möglichkeit ist da, es muss aber noch connected werden. Das ist der nächste Schritt und der übernächste Schritt. Der Kunde muss natürlich auch überzeugt werden. So. Ja. Also 26% haben theoretisch Zugriff darauf, es liegt also in der Straße. Es ist aber der erste wichtige Schritt und das ist auch die Zahl, die wir immer wieder nach außen kommunizieren. Die zweite wichtigste oder wichtige Botschaft ist die Take-up-Rate. Also wenn es nicht nur in der Straße liegt, sondern wenn es auch connected ist, das Haus, dann muss man natürlich den Kunden überzeugen. Das ist immer eine wichtige Herausforderung für die Telekommunikationsunternehmen, also für die Netzbetreiber. Die bauen und stellen Infrastruktur zur Verfügung, Glasfaseranschlüsse. Die müssen aber auch anschließend verkauft werden. Also muss man den Kunden überzeugen. Und das ist die gute Nachricht. Ja. 47% der Kunden, die jetzt wirklich Zugriff haben darauf, die sagen auch, okay, ich will das haben. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass natürlich Glasfaser zukunftssicher ist, dass es eine bessere Qualität bietet, gerade als TV-Kabel beispielsweise, eine andere Robustheit, Stabilität. Und so ein bisschen, ich würde auch mal sagen, ist es Gefühlssache, egal was noch kommt an neuen Services. Du bist
vorbereitet.
Genau, man ist auf der sicheren Seite. Ne? Und natürlich, aber das brauche ich nicht hervorzuheben, das ganze Thema Homeoffice, das hat natürlich, und Homeschooling hat auch dazu beigetragen, dass der Nutzen von Glasfaser viel stärker erkannt ist.
Kann ich eine kleine Anekdote berichten? Wir sind ja heute bei uns im Büro in Neuss. Wir haben hier Glasfaser. Und der Anschluss war hier vorher schon da, aber trotzdem haben wir 4 Monate gebraucht, bis wir diesen Anschluss bekommen haben. Das habe ich dann nicht verstanden. Also es musste hier nichts neu gelegt werden oder sonst was, sondern bis da ein Techniker mal rausgekommen ist, bis der wirklich dieser richtige Anschluss uns zugeordnet worden ist. Und ich finde, wenn schon solche Verwaltungstätigkeiten uns da blockieren, und wir sprechen ja noch nicht davon, das Kabel zu legen, weil das dauert ja dann noch länger. Das ist natürlich auch ein Nachteil. Ne? Warum kann man nicht relativ schnell in die Umsetzung dann kommen? Ne?
Ganz genau, ja.
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum.
Die Analyse.
In dem Zusammenhang habt ihr ja trotzdem noch die Tech-Veranstaltung. Und da gibt ihr ja Impulsbeiträge mit, was verbessert werden. Also kannst du da auch nochmal ein bisschen berichten, was euer Antrieb ist? Weil die finden ja auch im Jahr mehrfach statt, sehr hochkarätig.
Genau, also da analysieren wir natürlich die Situation. Warum steht Deutschland da, wo es gerade steht? Und wie kann man den ganzen Glasfaserausbau, also die Verbesserung der digitalen Infrastruktur vorantreiben. Und da gibt es natürlich mehrere Faktoren. Also einmal das Gute, das Investorenklima ist positiv, Geld ist genug da. Aber die ganzen Abstimmungsprozesse mit den Behörden, die Genehmigungsverfahren, die sind doch ein bisschen zu umständlich. Und dazu kommt noch die Regulierung und Förderung. Die Förderbedingungen führen dazu, dass tatsächlich eher verlangsamt wird. Also das ist ganz erstaunlich, das denkt man gar nicht, aber dort, wo nicht gefördert wird, wird in der Regel innerhalb von 1-2 Jahren ausgebaut. Dort, wo gefördert wird seitens des Staates, dauert das mit meistens doppelt so lang, mitunter 3-mal so lang. Das heißt, wir sind irgendwie Komplexitätsweltmeister. Wir müssten viel, viel mehr Komplexität rausnehmen. Das kann man auch nicht nur bei den Genehmigungsverfahren machen, das kann man eben auch machen bei den Verlegetechniken. Mhm. Wir Deutschen bauen immer so, wie wir unsere Häuser bauen, nämlich für die nächsten Jahrhunderte. Man kann das tatsächlich auch ein bisschen schneller, einfacher machen, preiswerter. Und damit kann man natürlich am Tag viel, viel mehr Kabel verlegen. Und da müssen wir einfach ein bisschen flexibler werden. Und um dem Ziel, nämlich zu einer hochgradigen performanten Infrastruktur zu kommen, näher zu kommen. Und da können wir uns mal an anderen skandinavischen Ländern, Schweden zum Beispiel, orientieren. Ich habe gerade gesagt, 26% der Wirtschaftseinheiten haben in Deutschland Zugriff auf Glasfaser. Wenn man dieselbe Zahl mal in Schweden spiegelt, dann sind das 90%. Und tatsächlich von allen Wirtschaftseinheiten haben 70% in Schweden den schon Zugang. Im Einsatz, den Zugang im Einsatz, das heißt also wirklich aktiv. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Man hat hier viel stärker darauf geachtet, dass kein Überbau stattfindet, sondern dass man ein Netz hat. Ja. Das Netz wird dann aber, wenn einer baut, wird es den anderen zur Verfügung gestellt. Das nennt sich Open Access. Ja. Das hat man auch sehr stark standardisiert, so dass da auch alle mitmachen. Man hat einen großen Wettbewerb, aber eben nicht auf der Infrastrukturseite, sondern auf der Diensteseite. Na, und damit hat man auch relativ niedrige Kosten als Konsument oder als Unternehmen.
Okay, und warum kopiert man das Konzept nicht, wenn es gut ist?
Ja, das wir haben natürlich andere Ausgangsbedingungen. Wir haben eine starke föderale Struktur natürlich in Deutschland. Und das haben wir auch nachgewiesen im Rahmen unserer Studie. Es ist tatsächlich so, wenn die politischen Rahmenbedingungen andere Förderung vorgeben, dann führt das zu unterschiedlichen Ergebnissen. Okay. Musterschüler, ganz klar, in Deutschland ist Schleswig-Holstein. Mhm. Wenn man Schleswig-Holstein mit NRW vergleicht oder mit Bayern oder Baden-Württemberg, dann liegen da Welten dazwischen. Also mit anderen Worten, in Schleswig-Holstein hat man die Bedeutung von Glasfaser früher erkannt. Und auch über die wechselnden Landesregierungen ist man da am Ball geblieben.
Was ja ein großer Vorteil dann
absolut,
auch ist.
Absolut, ne? Genau. Und wir haben auch in manchen Bundesländern doch eben eine stärkere Fokussierung auf Glasfaser. Wir hatten wenn man das wieder vergleicht mit Schweden, wir haben nicht diese Vectoring-Entscheidung getroffen. Vectoring, das war eine wichtige Entscheidung für Deutschland, ob das jetzt so gut war oder nicht. Im Nachhinein wahrscheinlich eher nicht. Es hat dazu geführt, dass wir mehr aus dem Kupfernetz herausgeholt haben und damit die Investitionen in Glasfaser etwas verzögert wurden.
Okay.
Die Schweden haben das bewusst nicht gemacht. Die haben nicht in das Vectoring, also in das Aufpimpen von Kupfer investiert, sondern die haben gleich gesagt, nee, wir gehen jetzt auf die nächste Technologie. Das ist so ein bisschen wie die Hybridautos. Da weiß ja auch jeder, das ist irgendwie eine Zwischenstufe, aber die Zwischenstufe ist am Ende viel kürzer als gedacht. Und so ist das auch mit dem Vectoring.
Habt ihr in eurer Studie das denn auch nochmal untersucht? Also sind wir denn auf einem besseren Weg jetzt? Nutzen wir die Infrastruktur?
Ja, also ganz klar, es ist so, dass die digitale Infrastruktur erstmal da sein muss und dann wird sie natürlich auch genutzt. Also dann kommen eben die Dienste, die attraktiv sind für die Geschäftskunden, für die Privatkunden. Es muss aber immer, man hat ja immer diese Henne-Ei-Diskussion, ne? Es muss tatsächlich erstmal die Infrastruktur da sein und dann entwickelt sich das Ganze. Und alle Beobachtungen in anderen Ländern können das nur bestätigen.
Die Studie, ist die frei zugänglich? Wo kann man die kriegen, wenn man da jetzt mehr rauskriegen möchte?
Also sehr gerne, sich entweder bei mir melden oder natürlich beim BREKO, dem großen Verband in der Telekommunikation, und dort kann man auch die Studie runterladen. Okay,
dann würde ich vorschlagen, dass wir genau diese zwei Informationen in den Podcast reinpacken. Sehr gerne. Es gibt ja sicherlich Interessenten oder Hörer, die sagen, ich möchte da einfach mehr erfahren. Packen wir mit rein, ne, in den Shownotes. Okay, und die Tech-Veranstaltung, kannst du so ein bisschen vom Format mal erklären, wie ihr das gestaltet? Also seid ihr wieder live oder macht ihr das digital? Wie ist das Konzept dahinter? Ja,
wir sind wieder live. Wir haben natürlich auch die Pandemie digital überbrücken müssen. Das hatte durchaus auch Vorteile, weil ich dann Manager aus New York oder San Francisco, ich habe den CEO von Loft Orbital Solutions, hatte ich beispielsweise eingeladen aus San Francisco. Der wäre wahrscheinlich nicht zu mir nach Frankfurt gekommen, aber so hat das natürlich wunderbar geklappt. Wir sind wieder live und das fühlt sich natürlich auch anders und besser an und man kann in einer anderen Qualität auch diskutieren. Gerade im letzten Monat, im September, die Jahrestagung, da kommt wirklich so das Who's Who der Branche zusammen. Und in der Telekommunikation haben wir ein wichtiges Kriterium: die Unternehmen müssen irgendwie zusammenarbeiten. Warum, ist auch klar, nicht ein Unternehmen, auch nicht die Deutsche Telekom, hat natürlich ein allumspannendes Netz, sondern es sind verschiedene Netze, die ineinander greifen und da muss man immer im Gespräch bleiben. Deswegen gibt es da natürlich unfassbar viele Punkte, die man auch gemeinsam diskutieren kann, und gemeinsame Probleme, wie können wir den Glasfaserausbau beschleunigen oder auch große Herausforderung, wie kann man den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde, pro Nutzer denn steigern? Ja. Ne? Denn die Branche bietet Konnektivität an, aber sie möchte natürlich mehr anbieten. Sie möchte auch Sicherheit anbieten und sie möchte Verschlüsselung anbieten und sie möchte Cloud-Dienste anbieten und sie möchte IPTV anbieten und so weiter. Und das funktioniert mal gut oder weniger gut, aber das kann man auf solchen Plattformen, wo wirklich Vertreter von unterschiedlichen Unternehmen, aber aus einer Branche zusammenkommen, wunderbar diskutieren.
Also ich war auch schon mal da und mir hat das auch sehr gut gefallen. Zum einen die Impulsvorträge, sehr, sehr spannend, aber auch die Podiumsdiskussion. Das heißt, da wirklich lebhaft über Themen diskutiert wird und man nimmt wirklich aus dieser Veranstaltung Impulse mit. Und das ist ja ganz wichtig. Es ist jetzt nicht eine klassische Präsentation und das wird abgefrühstückt, sondern ihr geht ja wirklich hin und versucht ja, das Ganze anzuschieben. Das ist ja so die Grundidee von dem Ganzen.
Genau, wir haben sogar ein Chartverbot.
Ja, also, sehr gut.
Ein Chartverbot, weil wir gesagt haben, jeder hat schon genug Charts gesehen. Ich glaube, einmal hatten wir eine Ausnahme gemacht, das war für Tim Höttges, den heutigen Chef der Deutschen Telekom. Aber sonst tatsächlich haben wir ein Chartverbot und wir haben gesagt, wir wollen schnell zur Sache kommen. Ne? Wir wollen schnell Tacheles reden und das gelingt uns auch. Und ich mag das auf Basis meiner neutralen Position natürlich auch wirklich, Impulse zu setzen und die unterschiedlichen Protagonisten im positiven Sinne, nämlich im Sinne von, lasst uns mal gemeinsam bessere Lösungen finden,
zusammenzubringen. Genau, das ist genau der Punkt. Ich finde, es wird da nicht schlecht geredet, sondern die Idee ist ja wirklich zu überlegen, wie kann man es denn besser machen. Und das ist ein schöner Unterschied zu anderen Veranstaltungen, dass man wirklich immer nur auf die Probleme rumreitet, sondern ihr versucht ja wirklich voranzuschreiten und aufzuzeigen, wo kann es denn hingehen, auch mit den Zukunftstechnologien und dass das auch als Chance gesehen wird. Das finde ich auch immer ganz, ganz spannend in den Impulsvorträgen. Ne? Stopp. Wir gehen hin und würden gerne diesen Podcast in zwei Teile splitten. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei der zweiten Folge wiederhören, zusammen mit Jens Böcker und können die weiteren Themen dann bearbeiten. In diesem Zusammenhang einen Hinweis, abonniert doch unseren Podcast. Gerne auch Kommentare hinterlassen. Wir würden nämlich weiter gerne diesen Content verteilen und entsprechende Mehrwerte an euch weitergeben. Also nochmal vielen Dank auch an die bisherigen Abonnenten und dann hören wir uns bei der zweiten Folge.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissenschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.